Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Videopodcasts Streitpunkte. Das ist der Diskussionspodcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Andreas Schweiger. Ich verantworte die Wirtschaftsberichterstattung der Braunschweiger Zeitung und habe heute an meiner Seite Frank Patter. Herzlich willkommen, Herr Patter.
Hallo.
Herr Patter ist Betriebsrat bei VW in Wolfsburg. Hat eine lange Geschichte als Arbeitnehmervertreter, eine sehr interessante Geschichte, weil er früher in der IG Metall war. Er war Geschäftsstellenleiter der IG Metall in Wolfsburg. Er war später als hochrangiger Betriebsrat tätig für die IG Metall, hat dann aber eine eigene Liste gegründet 2022 und ist in diesem Jahr aus der IG Metall ausgetreten. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Herr Patter, meine erste Frage an Sie. Opposition im Betriebsrat. Jetzt kann man sagen, leben wir in einer Demokratie, alles okay. Aber eigentlich würde ich jetzt denken, kommt es doch in der Arbeitnehmerschaft auf Geschlossenheit an. Warum Opposition?
Gute Frage. Also eigentlich im Betriebsrat gibt es ja gar keine Opposition. Im Betriebsrat gibt es die Mitglieder des Betriebsrates und die sind alle gleich. Ne? Und da gibt es auch keinen irgendwie...
Aber von unterschiedlichen Listen.
Ja, aber klar, aber letztendlich ist es so, dass uns die Liste 4, die IG Metall zur Opposition erklärt hat, ne, im Prinzip. Aber vom Grundsatz ist natürlich Betriebsrat ein geschlossenes Gremium, was sich speist aus unterschiedlichen Listen, aber trotzdem sind alle gleich dann und so wär's. Aber natürlich ist es so, dadurch, dass die Dominanz der Liste 4, der IG Metall-Liste so groß ist, hat man uns dann natürlich zur Opposition erklärt und behandelt uns auch interessanterweise wie eine Opposition. Also von Geschlossenheit sind wir da relativ weit weg. Also man wird schon so ziemlich außen vor gelassen, ne? Sowohl in der praktischen Arbeit als auch tatsächlich in der Informationspolitik.
Ne? Ja, also das heißt, Sie selber würden sich gar nicht als Opposition begreifen.
Naja, wir versuchen uns sozusagen immer einzubringen, haben natürlich dadurch natürlich auch immer eine stärker andere Meinung. Aber natürlich würden wir gerne mit allen zusammenarbeiten, um tatsächlich für die Beschäftigten das Beste rauszuholen. Und da ist es schon schwierig, dass man sozusagen in Opposition oder in Fraktionen denkt, ne? Weil am Ende des Tages ist es ein Gremium mit 72, 73 Betriebsratsmitgliedern und die haben geschlossen eigentlich sozusagen für das Beste zu arbeiten, ne? Für das Beste für die Beschäftigten als auch für das Werk.
Aber trotzdem treten Sie ja in einer eigenen Liste an.
Ja, weil das Problem ist natürlich, dass dann sozusagen natürlich, den Satz hätte ich auch gerne noch zu Ende, dass sozusagen natürlich man nicht in ideologischen Denken verhaftet sein sollte, sondern ganz einfach banal in Interessensvertretung der Beschäftigten. Aber natürlich ist es sehr ideologisch geprägt und oftmals eben, da geht es dann schon immer darum, dass sozusagen immer wichtig ist, was denkt die IG Metall, was will die IG Metall und so weiter und so fort. Und für uns ist natürlich wichtig, was wollen die Beschäftigten, ne? Was denken die Beschäftigten und wie können wir das Beste für die Beschäftigten tun, weniger das Beste für die IG Metall. Ne?
War das auch Ihre Motivation, in einer eigenen Liste zu kandidieren?
Die Motivation, eine eigene Liste zu machen, geht eigentlich schon weiter zurück. Also in meiner Zeit als Geschäftsführer der IG Metall war es immer mein Credo, die IG Metall gehört den Mitgliedern, gehört den Menschen, nicht den Funktionären. Und deswegen, ich bin auch heute noch tatsächlich eigentlich ein überzeugter Gewerkschafter, wenn man es so nimmt. Aber natürlich immer unter der Prämisse, dass sozusagen die Gewerkschaft für die Menschen da ist und nicht die Menschen für die Gewerkschaft. Und als dann tatsächlich ich ja dann nach fast 10 Jahren von der IG Metall weggegangen bin, wieder zurück zu Volkswagen. Übrigens war ich tatsächlich auch, war ein junger Bevollmächtigter damals und auch ein erfolgreicher. Aber bin dann wieder zurückgegangen und habe ja dann diesen Job angenommen als Generalsekretär des Europäischen Weltkonzernbetriebsrats. Sozusagen für Bernd Osterloh, der Außenminister in Anführungsstrichen. Da war es schon so, dass ich auch immer da noch irgendwie so einen Blick dafür hatte, wie das auf der 10.000 Meter Ebene ist. Also die strategischen wichtigen Weichenstellungen und so weiter und so fort. Ganz wichtig, der Job war auch toll, war so eine Scharnierfunktion zwischen Betriebsrat und zwischen Vorstand, zwischen Management. Da konnte man eine Menge gestalten für die Beschäftigten, sowohl national als auch international. Als ich dann tatsächlich 2018 als ich dann als Generalsekretär zurückgetreten bin und dann in den Bereich gegangen bin, habe ich ja eine Montagelinie übernommen gehabt. Mhm. Und die Montagelinie 1. Und habe 4 Jahre sozusagen als Bereichsbetriebsrat gearbeitet für die Montagelinie 1 und habe in diesen 4 Jahren, die ich sehr genossen habe, das war, fand ich total cool, also wieder mit den normalen Beschäftigten zusammenzuarbeiten, habe ich natürlich schon gemerkt auf der Ebene von 10.000 Meter runter, welche Sachen nicht so gut laufen, wo es nicht so gut funktioniert und habe dann natürlich schon auch den Anspruch gehabt, sozusagen an unserer Linie, dass wir das da irgendwie ändern, was wir ja auch gemacht haben, aber hatte natürlich auch schon den Anspruch, im Betriebsrat immer die Punkte mit einzubringen und so. Und da bin ich natürlich schon auch mal ziemlich gegen Gummiwände gelaufen, ne? So dass ich dann tatsächlich mit dem Weggang von Osterloh zu Traton und den Vorsitzwechsel auf Daniela Cavallo natürlich schon die Frage auch gestellt habe, gibt es jetzt nur einen Generationswechsel oder gibt es auch einen Kulturwechsel? Ne? Ich glaube, es gab eigentlich nur einen Generationswechsel. Und in dem Zusammenhang war für mich klar, dass ich aber nochmal sowas nicht haben wollte. Und,
ja.
Und deswegen hatte ich mich dazu entschlossen, dass ich dann nicht mehr für die Liste der IG Metall kandidiert habe und habe dann auch in mich nochmal gehört und habe gesagt, okay, alles klar, wir brauchen den Betriebsrat, aber trotzdem noch eine Expertise, eine andere Expertise, eine fachliche, weniger eine ideologische, sozusagen, dass wir dann tatsächlich die Liste dann auf die Beine gestellt haben.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, und das ist, finde ich, ein sehr schwerwiegender Vorwurf, die Gewerkschaft ist eigentlich gar nicht für die Mitglieder da, sondern die Mitglieder für die Funktionäre. Woran machen Sie das fest?
Naja, also ich finde schon, wichtig, dass sozusagen also dass das Mitglied im Mittelpunkt steht, ne, sozusagen. Und in allen Entscheidungsrollen auch, das heißt in der Kommunikation, also dass sozusagen nicht nur top-down geht, sondern auch button-up sozusagen. Ne? Aber in der Regel läuft das ja eher so, wird irgendwie durchgestellt, ne? So, sowohl die Information als auch die Entscheidungsprozesse. Ne? Button-up läuft so gut wie gar nichts. Ne? So, das heißt natürlich schon, dass dann natürlich auch die Meinungsbildung von unten nach oben ja nicht so wirklich so gelebt wird und so gegeben wird, wie man es ja eigentlich auf den Seminaren und in der Bildungsarbeit der Gewerkschaften ja gelernt hat. Sondern es ist schon so, dass tatsächlich immer mehr im Laufe der Jahre sozusagen die Mitbestimmung sich immer mehr konzentriert hat auf einige wenige Personen, die dann irgendwie multifunktional gewesen sind, in allen Aufsichtsräten gesessen haben, ne? Immer dieselben Personen und dann sozusagen auch alle Gremien dominiert haben, ja? Und dann im Grunde eigentlich nur durchgestellt haben und der Rest sozusagen da gesessen hat und hat dann irgendwie nur durchgewunken.
Ne? Also da wünschen Sie sich einen größeren Kreis von Entscheidungsträgern und Meinungsbildnern innerhalb
der Welt? Ich würde mir wünschen, eine Diskussionskultur, eine Streitkultur, natürlich immer konstruktiv und nicht destruktiv und würde mir natürlich auch sozusagen da viel mehr Transparenz wünschen. Ne? Also auch jetzt beispielsweise ist es ja schon interessant, dass ja wir gewählt werden als lokale Betriebsräte. Und dann werden irgendwelche Vorsitzende oder GBR-Funktionen, also Gesamtbetriebsratsfunktionen gewählt. Und dann wird sozusagen das gesamte Paket wird erledigt im Gesamtbetriebsrat, was aber gar nicht mehr im lokalen Betriebsrat eine Rolle spielt. Da sitzen dann 20 People zusammen aus Emden, Hannover, von der Financial Services und dies und das. Und die entscheiden dann, wie die Abbaupläne in Wolfsburg sind, wie die Abbaupläne in Emden sind oder diese. Aber der lokale Betriebsrat ist völlig außen vor. Ja. Der wird sozusagen nur noch mit diesen Vereinbarungen sozusagen konfrontiert. Ja. Und das ist natürlich schon eine Frage von, wo ich mir dann schon die Frage stelle, ob das so wirklich so demokratisch ist, wie das die Beschäftigten eigentlich mit ihrem Votum bei einer Betriebsratswahl erwarten würden. Ne?
Und ist das aus Ihrer Sicht ein VW-Spezifikum oder ist das eher eine strukturelle Geschichte?
Naja, also es ist schon so, dass dieses hier, das ist für mich auch so ein Phänomen, das hat zugenommen. Also muss man fairerweise sagen, dieses GBR-Phänomen hat tatsächlich die letzten 3-4 Jahre immer mehr zugenommen.
Ne? Bei Volkswagen.
Ja, ne? Bei Volkswagen, dass man es auf diese Ebene gehoben hat. Natürlich macht es Sinn, wenn man was zum Thema Datenschutz einführt oder so, eine Gesamtbetriebsvereinbarung zu machen. Aber wenn ich sozusagen Abbaupläne in der Logistik in einem Teilbereich mache, dann ist ja schon die Frage, ob dann beispielsweise Betriebsräte von der Financial Service das tatsächlich genauso gut beurteilen und beurteilen können, wie beispielsweise die lokalen Betriebsräte, die dafür zuständig sind, die aber gar nicht involviert sind.
Also Sie wünschen sich eigentlich mehr punktbezogene Lösungen, die entschieden werden von Menschen vor Ort. Und keine übergeordneten.
Also wenn tatsächlich Betriebsräte lokal gewählt werden, um das lokale Werk auch, oder es gilt ja für Salzgitter und für Braunschweig und die anderen Werke ja genauso, dann ist es natürlich schon auch wichtig, dass der lokale Betriebsrat eingebunden ist. Dann gibt es darüber hinaus Notwendigkeiten für zentrale Vereinbarungen. Dann muss man den Gesamtbetriebsrat sozusagen damit mandatieren, damit der das macht. Aber nicht, dass die völlig losgelöst alle Vereinbarungen machen, ein Treffen machen in Hannover, eine Tarifrunde. Und neben der Tarifrunde wird dann sozusagen ein Standortpaket vereinbart und so weiter und so fort, wo die das Aufgeben von Teamarbeit und so weiter und so fort, das, was jetzt ja alles gerade Stück für Stück sozusagen, das ist ja da nebenbei gemacht worden, aber nicht von den lokalen Betriebsräten.
Jetzt haben Sie 2022 Ihre eigene Liste gegründet, sind damit angetreten und auch gewählt worden. In diesem Jahr, also 3 Jahre später, sind Sie aus der IG Metall ausgetreten. Bis dahin waren Sie ja noch IG Metall-Mitglied. Und ich betone das nochmal, Sie waren ja nicht irgendein IG Metall-Mitglied, sondern Sie waren mal Chef der größten IG Metall-Geschäftsstelle in Deutschland. Das ist ja nicht irgendwer, irgendjemand. Warum haben Sie die Gewerkschaft nun in diesem Jahr verlassen? Das war ja im vergangenen Monat, im Februar.
Gut, dieser Schritt, der ist mir tatsächlich nicht leicht gefallen. So wie Sie sagen, Herr Schweiger, die größte Geschäftsstelle ist es ja zu meiner Zeit geworden. Also ich habe ja aus Wolfsburg die größte damals gemacht und ich glaube auch ziemlich einflussreich. Und jetzt so an diesem Punkt gekommen zu sein, da stellen natürlich viele mir die Frage, sag mal, man muss doch was von innen heraus verändern. Also so ein Austritt bringt doch gar nichts. Das stimmt. Ich habe auch lange versucht, von innen heraus was zu verändern, habe aber gemerkt, also das funktioniert nicht, da kommst du an ideologische Grenzen sozusagen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass jetzt tatsächlich die letzten Jahre tatsächlich die Belegschaft oder die Belegschaften, aber wir reden nur über Wolfsburg, die Belegschaft tatsächlich permanent eingebracht hat. Ja? Also wir müssen ja gar nicht über den jüngsten Tarifvertrag reden. Wir können über die Standortpakete reden vom Trinity. Wir können über die Zusagen ID3 damals reden, wo dann das Standortsicherungspapier gemacht wurde. 800 Millionen für den TE-Campus und so weiter. Diese ganzen Sachen, die sind ja gekommen, die haben die Belegschaften ja immer bezahlt mit Aufgabe 3-Schicht und dies und das und bla. So, also sozusagen schon immer zur Kasse gebeten worden, aber die Zusagen vom Unternehmen sind immer alle wieder kassiert worden.
Also Trinity wird nicht in Wolfsburg gebaut, die Fabrik in Warmenau ist Geschichte, der Campus kommt nicht,
ne? Der ID3 wurde wieder zurückgestellt und so weiter und so fort. Also so, das heißt, das waren schon so Sachen, wo tatsächlich es schwierig ist, wenn man was vereinbart, das dann nicht kommt, aber das dann auch gar nicht mehr einfordert. Also wenn der Trinity ausgelobt wird, dann stand der Betriebsrat ganz vorne oder die Spitze des Betriebs. Toll, wir kriegen den Trinity. Und als der Trinity dann nicht mehr gekommen, stand die ganz vorne und haben gesagt, das ist nicht so schlimm, der kommt jetzt doch nicht. Ne? Das Problem war nur, die Belegschaft hat immer schön bezahlt. So, und gleichzeitig, was für mich auch ein ganz wichtiger Punkt war, war eben auch das Thema, wir haben Roadmap Digitalisierung gab, wir haben das Thema Zukunftspakt gehabt. Auch da gab es jede Menge Zusagen in großen Euros, Höhen.
Die waren ja beide mit Personalabbau verbunden, sage ich nochmal für diejenigen, die nicht im Thema sind. Ja.
Und mit Stückzahlen, die nie gekommen sind, die man auch nicht wirklich mehr eingefordert hat. Und dadurch, dass wir weniger Stückzahl in Wolfsburg gemacht haben, dadurch sind wir natürlich dann auch immer mehr in die Fixkostenfalle gelaufen. So, was dann sozusagen das Kostenproblem natürlich in Wolfsburg immer noch mehr erhöht hat. Dann kam Corona, dann war sozusagen das ganze Thema der Zuteilung der Teile und auch der Chips margenorientiert, auch wieder Volkswagen, die Marke zugunsten der Margen verzichtet.
Ja. Genau, damit tragstärkere Modelle den Vorzug bekommen.
Genau, und dann hieß es aber wieder unterm Strich dann sozusagen, naja, Mensch, aber ihr habt wieder ein Kostenproblem. Ne? Also das hat Das waren schon so Punkte, wo ich gesagt habe, das lief nicht rund. Mhm. So, und das andere ist eben dann tatsächlich der jüngste Tarifabschluss, der tatsächlich für aus meiner Sicht, bin 40 Jahre bei Volkswagen, der schlimmste Tarifabschluss ist, den ich je erlebt habe.
Also, wegen der Einschnitte?
Ja, auch weil der tatsächlich, also nicht nur wegen der Einschnitte, also ich meine, beste Beispiel, 93 haben wir auch viel bezahlt als Belegschaft, aber um 30.000 Arbeitsplätze zu retten. Jetzt bezahlen wir ganz viel und bauen 35.000 ab. Mhm.
Nochmal zur Erläuterung für diejenigen, die nicht im Thema sind. 93, große Krise, Einführung 4-Tage-Woche.
Ja.
Genau. Und jetzt sagen Sie, werden keine Jobs gerettet, sondern die Belegschaft verzichtet und trotzdem gehen in großer Zahl Arbeitsplätze verloren. 35.000.
Und mehr.
Ja.
So, und dann muss man mal überlegen, was das für die Zulieferer bedeutet und was das für die Region bedeutet von Harz und Heide und so weiter und so fort. Das ist schon ein Desaster, ne, sozusagen. Und das Nächste, was eben tatsächlich aus meiner Sicht auch problematisch ist, ist eben, dass der nicht wirklich innovativ ist. Also wir reden darüber, dass wir sozusagen, wir reden immer über Transformation und wir müssen die Zukunft gestalten. Aber Personalabbau ist ja nicht innovativ und das ist ja nicht wirklich irgendwie, wie man eine Zukunft gestaltet. Ne?
Kommen wir gleich nochmal drauf. Vorab die Frage, nun muss man ja festhalten, dass das Unternehmen ja auch wirklich ernst gemacht hat, also Beschäftigungssicherung gekündigt hat, mit Werkschließung gedroht hat, mit Massenentlassung gedroht hat. Also wie groß ist denn der Spielraum tatsächlich gewesen, dann mehr rauszuholen für die Arbeitnehmervertretung?
Na, ich glaube schon, dass die Herausforderungen sind da, die sind übrigens immer noch da, weil außer, dass man jetzt diesen Vertrag gemacht hat, sind die Herausforderungen
noch, ja immer sagen noch ja alle, da, noch ist nichts erreicht.
Genau, so und natürlich ist es so, dass eine Form von Überkapazitäten dann auch da sind und so weiter und so fort. Deswegen ist es, glaube ich, schon auch ganz wichtig, tatsächlich zu gucken, wie man sich mit dem Thema wirklich auseinandersetzt. Und zwar auch so, dass irgendwie alle safe sind. Ja? Und nicht, dass man irgendwie eine Entscheidung, also sagen wir mal, alle Standorte jetzt so weit runterzufahren, dass alle ein bisschen machen, glaube ich, ist tatsächlich unter Kostengesichtspunkten schwierig,
ja,
um das mal vorsichtig auszudrücken. So, und ich glaube auch nicht, dass das wirklich nachhaltig ist. Was natürlich schon wichtig ist, ist tatsächlich, dass man dann auch also uns zum Beispiel in Wolfsburg hat, glaube ich, schon gerettet, dass wir tatsächlich Verbrenner zurzeit hatten und nicht auch komplett schon umgestellt gewesen sind wie auf Elektro, so wie beispielsweise Zwickau und Emmen. Dann hätte man sonst auch wahrscheinlich über Wolfsburg in dem Kontext anders diskutiert. Und ich glaube, dass man in der Richtung dann auch gucken müsste, dass man die Versäumnisse der Vergangenheit ein Stück weit hätte korrigieren müssen. Also beispielsweise, wir hätten ganz stark irgendwie in die Richtung gehen müssen, Hybrid. Jetzt ist es so, dass ja die Verbrenner wahrscheinlich länger laufen, längere Lebenszeit haben und so weiter und so fort. Auch da müsste man sich anpassen. Deswegen bin ich auch
dabei. Aber auch Hybride fallen ja nicht über Nacht vom Himmel. Also die haben ja auch eine Entwicklungszeit.
Ja, haben sie. Ne? Das heißt, dass wir tatsächlich da die Versäumnisse da ein Stück weit aufholen müssen, kompensieren müssen. Das bedeutet dann aber auch tatsächlich, dass man vielleicht für diese Zeit, oder was heißt vielleicht, dann müsste eigentlich auch für diese Zeit, diese Transformationszeit, die man jetzt braucht und nutzt, natürlich auch darüber nachdenken, ob es dann wirklich auch richtig ist, dann jetzt da über Renditen zwischen 6,5 und 10% dazu reden und zu diskutieren. Oder ob man nicht beispielsweise sagt, dass es dann eben sinnvoller ist. Also ich meine, VW, die Marke hat ja immer noch Gewinn gemacht, trotz Abbauprogramme und so weiter und so fort. Trotz Margenzuteilung und so haben wir trotzdem noch Gewinn gemacht. Und wenn es dann in China oder in Nordamerika nicht läuft, dann stellt sich ja schon die Frage, warum die Niedersachsen und die Hessen dann den Deckel zahlen. Da muss man natürlich auch gucken. Ne? Also ich glaube, dass man da tatsächlich viel differenzierter hätte auch rangehen müssen, um dann auch zu gucken, ist es dann wirklich ein Problem der AG? Oder?
Also Investitionen statt Rendite, so das wäre zum Beispiel.
Zumindest reinvestieren und so weiter und so fort, ne, um Arbeit jetzt auch zu machen. Jetzt müsste man gerade in dieser Zeit antizyklisch vorgehen und gerade investieren, um Autos auf die Räder zu stellen, zu entwickeln, zu bauen. Wir müssen nicht darüber diskutieren, dass wir Leute abbauen müssen in der TE, sondern wir müssen die Leute in der TE an die Arbeit bringen, damit die Projekte machen, damit sie die Arbeit von morgen machen, ne?
auch für die, die nicht im Thema sind, in der TE, technische Entwicklung in Wolfsburg, sollen in den nächsten Jahren 4.000 von ungefähr 12.000, knapp 12.000 Stellen gestrichen werden. Also ein Drittel.
Ja.
Okay. Und das wäre aus Ihrer Sicht besser. Also investieren, neue Modelle. Nun spricht das Unternehmen in jedem zweiten Satz von Modelloffensive in den nächsten Jahren. Reicht das nicht?
Naja, man muss ja auch mal gucken, wo sie hinkommen. Also jetzt der ID, kommen gute Autos, ID1, ID2, sind wirklich tolle und wichtige Autos für die Marke, für den Konzern. Aber die werden alle nicht in Deutschland gebaut.
Genau.
So, die helfen uns nicht beschäftigungspolitisch. So,
aber auch da, die verärgert mich übrigens auch. Und ich finde mich wundert das auch, dass es da nicht mehr Widerspruch gibt, auch aus Arbeitnehmerseite, weil ich mir sagen würde, also nur teuer zu können in Deutschland oder zu wollen, kann ja nicht der richtige Weg sein. Da wird aber sofort das Gegenargument sein, ja, aber die Löhne sind zu hoch, die Einkommen zu hoch.
Also ja, also ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass das tatsächlich so ein ideologischer Glaubenskrieg ist. Ne? Also das jetzt alles auf die Löhne zu schieben, das ist tatsächlich nicht wirklich klug, weil so hoch sind die Löhne tatsächlich nicht. Ne? Im Benchmark, ne? in der Automobilindustrie. Natürlich ist bei Volkswagen das Problem, dass sozusagen alles, deswegen ist es auch klug, tatsächlich zu überlegen, wie man innovativere Tarifverträge macht. Bei Volkswagen ist es so, dass alles über den Tarifvertrag geregelt ist. Mhm. Unsere Mitwettbewerber, beispielsweise Daimler und so weiter, die regeln einen großen Teil im Tarifvertrag, aber der Rest wird tatsächlich in Betriebsvereinbarungen neben dem Tarifvertrag. Mhm. So, wenn du jetzt natürlich die Tarifverträge nebeneinander legst, dann ist der von Volkswagen so und der von Daimler so. Und dann oh Mensch, der ist viel zu teuer. Ne? So, aber wenn du dann die Nebenabreden, die Betriebsvereinbarungen daneben legen würdest, dann würdest du feststellen, das ist dann schon pari oder teilweise sogar noch so, dass unsere Kollegen Gott sei Dank in Stuttgart noch besser bezahlt werden als wir.
So, aber Daimler baut keinen ID1, ne? Keinen 20.000 Euro.
Und die haben den Smart. Die haben den Smart. Also die haben das da in der Form, da haben die ihren ID1. Ne? So, natürlich finde ich, ist es, wie hat der Thomas Schäfer gesagt, Champions League so ein ID1 zu bauen, ne? für 20.000. Mag sein, dass das Champions League ist, aber ich glaube, dass es für jedes Auto gilt. Auch für den Golf ist es Champions League, den Wagen in Ziel zu bringen. Sowohl, dass die Kosten passen, dass die Qualität passt und trotzdem noch ein Preis ist, der tatsächlich sagt, dass es ein Volkswagen ist. Ne?
Kommt jetzt aus Mexiko.
Das ist der Wunsch. Der Wunsch. Ja. Noch ist er in Wolfsburg. Ja, aber auch das ist tatsächlich eine fatale Fehlentscheidung. Wo wir tatsächlich auch das völlig anders sehen. Also wenn man den Golf, der Hintergrund ist ja, dass man sagt, der muss Platz machen für den Elektrogolf.
So. Der Ende des Jahrzehnts kommt, das ist ja noch ein langer Weg.
Ja, ist noch ein langer Weg, das ist eine lange Umbauphase dann und so. Aber ich habe mir ja den Vertrag sehr genau durchgelesen und in diesem Verhandlungsergebnis steht nicht drin, dass der Elektrogolf nach Wolfsburg kommt. Da steht drin, er könnte nach Wolfsburg kommen, wenn dann die Kosten passen. Wenn die Kosten nicht passen, dann kommt er auch nicht. Oder es muss nachjustiert werden mit einem neuen Sparpaket oder wie auch immer. So, das heißt also, ich gebe ein Auto weg, was ein Brot- und Butterauto ist, unsere Ikone. Die gebe ich nach Mexiko weg. Dazu möchte ich auch gleich nochmal was sagen. Für eine Option, dass ich eventuell, also wenn die Kosten passen, ich ein Auto bekommen könnte. Was ist denn das? Das ist ein verdammt schlechter Tausch. So, das Zweite ist, dass der ID1 und der ID2 beide nicht aus Deutschland kommen, weil man sagt, man kann die nicht hier abbilden von der Kostenseite. Okay, dann haben wir Autos, die werden in China entwickelt und kommen aus China mittlerweile, wie Tabascan und so weiter, und die kommen dann nach Europa. Dann haben wir alles Mögliche. Und dann haben wir ein Auto, was tatsächlich Nummer 2 in Europa ist, Nummer 1 in Deutschland ist, nicht in Nordamerika der Markt ist, nicht Südamerika der Markt ist. Der wird jetzt in Mexiko gebaut und dann wieder nach Europa zurückgebracht. Also wenn denn selbst auch die Autos, die wir können, die wir in unserem Markt haben, weil wir ja die ganze Zeit hören, Nordamerika ist nicht mehr unser Markt, China ist nicht mehr unser Markt, Ja, was haben wir denn da noch? Was haben wir denn da noch? So, das ist das eine. Das zweite ist die Kostenseite. Die Restlaufzeit des Verbrennergolfes ist ja nicht so immens lang. Also jetzt hat man vielleicht in der Kalkulation unterstellt, dass die ganzen Zulieferer für den Golf alle mitgehen nach Mexiko. So, jetzt hat man aber tatsächlich die Situation, dass das gar nicht so der Fall sein wird.
Gibt es dafür Hinweise, ja?
So, und so nach der Devise, dass dann sozusagen alle Zulieferer, weil die teilweise natürlich für so eine Restlaufzeit, so ein Rieseninvest nach Mexiko zu gehen, musste erstmal stemmen. Zweitens machen die ja nicht nur für Golf, sondern die machen ja auch für andere Teile, sowohl intern als auch extern, so dass du dann natürlich eine völlig andere Kalkulation hast. Dann musst du gucken, dann musst du die Teile nach Mexiko kriegen. Und die fertigen Autos wieder zurückkriegen nach Europa. So, dann sparst du vielleicht, bei der Investition, wenn man das so macht, dass man sagt, okay, der Verbrennergolf geht nach Mexiko und den Elektrogolf, wenn er dann kommen würde, den rüsten wir in Wolfsburg ein. Dann sparst du vielleicht bei der Investition, als wenn du beides machen würdest. Aber die Kosten im Nachgang, CO2 und Transport, Logistikkosten, da bin ich ziemlich sicher, dass du in sehr kurzer Zeit, dass die Kosten sich mindestens pari sind. Und wahrscheinlich sogar noch die Kostenseite, wenn der Golf in Wolfsburg bleiben würde, sogar noch besser aussehen würde. So, und ganz zu schweigen davon, dass du natürlich auch einen beschäftigungspolitischen Effekt hättest, weil die Leute auch weiter Auslastung hätten, Beschäftigung hätten.
Ja, klar.
So, und was eben ganz wichtig ist. So, man könnte tatsächlich beides machen, den Verbrenner Auslauf sozusagen in Wolfsburg machen und gleichzeitig Elektro. Wir haben Flächen sowohl im Werk, wir haben Flächen in Warmenau, die wir gekauft haben für den Trinity damals. Wir könnten das sozusagen wunderbar machen. Und man könnte ja sagen, wenn dann der Elektrogolf tatsächlich hochgeht und der Verbrenner runtergeht, da kann man ja sagen, da gibt es irgendwann den Schnittpunkt und dann geht er nach Mexiko. So wurde es übrigens mit dem Käfer gemacht. Der wird ja immer so rangezogen. Der Käfer ist nach Mexiko gegangen, als in Europa keiner mehr einen haben wollte. Und nicht sozusagen, als er richtig gebrannt hat. Und dann sozusagen, das wird immer vergessen dabei. Ich meine, wir sind beide ein bisschen älter, wir kennen das noch alles. Ne? So, und also von daher muss man da schon gucken, dass aus unserer Sicht diese Entscheidung muss revidiert werden. Also der Golf muss in Wolfsburg bleiben.
Aber ist sie denn zu revidieren, die Entscheidung?
Oh, der Vorstand hat auch ständig seine Entscheidung revidiert. Warum soll denn so eine Entscheidung nicht zu revidieren sein? Ne? Also es ist ja alles es ist ja alles im Fluss. Also von daher steht das ja sogar auch im Verhandlungsergebnis drin, dass ja mögliche Sachen auch immer wieder revidiert werden können. Ne? Revisionsklauseln etc. Warum können wir doch genauso formulieren?
Am Ende hängt ja alles am Thema Kosten. Ja. Und jetzt, wir waren schon beim Thema Arbeitskosten, Lohnkosten. Sie sagen, das ist nicht der entscheidende Hebel oder nur ein Hebel. Wie könnte denn das Unternehmen aus Ihrer Sicht dieses Thema in den Griff kriegen? Denn das kommt ja immer wieder. Kommt ja seit vielen Jahren, geht es immer wieder Kosten, Kosten, Kosten.
Ja, also natürlich ist das auch ein ständiges Thema. Also ist auch wichtig, dass man sich ständig damit auseinandersetzt. Also ich war ja selber Geschäftsführer, da musste man sich auch jeden Morgen neu erfinden und natürlich hast du auch mal die Kosten angeguckt und überlegt, wie man den Euro intelligent einsetzt. Das gehört natürlich damit zu tun, hat damit zu tun. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, du musst erstmal Geld anfassen, ne, damit du dann im Prinzip erstmal überhaupt aus dieser Sohle kommst. Also wir brauchen jetzt Produkte. Und vor allen Dingen brauchen wir auch Produkte, die der Kunde haben will und nicht irgendwie, dem wir den Kunden erklären wollen, dass er die braucht. So, und das heißt also, ich glaube schon, dass irgendwie wir tatsächlich auch so diese Strategie, dass das Volumen nur im Premium stattfindet, ne, hat ja der Kunde gezeigt, dass das eben nicht der Fall ist.
Ja.
Und deswegen hängen wir jetzt ja auch ein Stück weit hinterher, ne? Sondern dass man sagt, die Musik wird da unten gemacht, 20.000, 25.000, 30.000.
Kommt ja in den nächsten 2 Jahren.
Genau. Ja. Und da sind wir ja irgendwie dünner aufgestellt, ne, in der Frage. Da brauchen wir jetzt ein bisschen Zeit. Ne? So, aber da müssen wir natürlich jetzt auch gucken, dass wir tatsächlich dann, wenn wir kommen, mit Produkten kommen, die dann wichtig sind. Also ich glaube tatsächlich, dass so ein Auto, auch wie der Golf, tatsächlich immer noch ganz, ganz wichtig ist und sogar eine Renaissance haben könnte, weil auch das Thema CO2 beispielsweise, dann müssen wir ja auch über Antriebe reden, wir müssen ja auch darüber reden, wie wir das mit dem CO2 kompensieren. Wir können ja nicht fröhlich so weitermachen und unsere Kinder einen Planeten hinterlassen, ne, der irgendwie von einer Naturkatastrophe zur anderen geht. Sondern ich glaube tatsächlich, da muss man sich über viele Themen Gedanken machen, wie beispielsweise auch Motorenleistung, Gewicht, Verbrauch, aber auch das Thema Tempolimit möglicherweise. Also wenn die Autos nur 130 fahren dürfen, dann kannst du sie natürlich auch anders konstruieren. Und auch das hilft natürlich wieder in solchen Sachen, obwohl ich selber gerne Auto fahre und auch mal schneller oder so auf Dampf, wo man es kann. Aber trotzdem gehört das zur Wahrheit mit dazu. Also ich glaube, dass man da tatsächlich was machen muss. Dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, dass sich Mobilität komplett verändert hat und noch mehr verändern wird. Also die Kinder heute, die sehen das völlig anders als wir oder unsere Väter, wo man sonntags immer sein Auto gewaschen hat, ja, ne, und so weiter. Das ist heute alles nicht mehr so und das kann man nicht ignorieren. Also da muss man tatsächlich am Ball sein und da muss man auch innovativ sein. Und da habe ich natürlich auch die Erwartungshaltung, dass Mobilität tatsächlich dann vielleicht auch, also dass man sowas auch völlig neu denkt, ne, in dem Fall.
Also auch mehr in Richtung Dienstleistung,
also
Auto zeitweise nutzen und solche Geschichten. Da werden ja dann die ihre Braunschweiger Kollegen gefordert von der Financial Services da noch das Angebot auszubauen, haben sie auch angekündigt.
Ja, das macht ja auch Sinn. Also tatsächlich, wenn man bedenkt, wie lange so ein Auto steht, ne, und wie lange tatsächlich so ein Auto gefahren wird, ne. Gut, da muss man sehen, wie das mit dem Carsharing ist, aber so Flottengeschäfte ist ja tatsächlich so. Also ich ärgere mich immer noch, dass man hätte ja eigentlich, wenn ich zum Beispiel im Urlaub war, früher habe ich mir einen Mietwagen genommen, ne? Heute mache ich alles mit Uber, weil ich gar keine Lust habe mehr, mir irgendwie eine Garage zu suchen oder dies oder und wenn ich mir dann vorstelle, man hätte so einen Deal machen können mit Uber zusammen, ne? Die hätte man sozusagen mit Autos beliefert und so, das ist ja ständig im Fluss, ne? So, aber so eine Modelle, so Moja ist ja so ein Versuch auch, ne? Aber tatsächlich hätte ich mir auch mutigere Modelle da vorstellen können. Also ich finde es auch immer noch tatsächlich echt schade, dass wir in diverse Städte gehen oder nach Griechenland gehen, wo wir alles auf elektrisch machen. Ne? Und wir sind in Wolfsburg, sind wir die Hauptstadt von Volkswagen. Da hätte man Piloten machen müssen, dass man, wenn man nach Wolfsburg kommt, sagt, hier sieht man, wie das elektrische Zeitalter funktioniert. Null. Ne? Das Einzige, was wir da neu gemacht haben, sind Radwege. Ne? So, ne? Wo man eben, ne? Also haben Sie wahrscheinlich gesehen da. Ne? Aber eben tatsächlich. Da hätte man aus meiner Sicht auch mutiger sein müssen. Aber vor allen Dingen geht es jetzt darum, dass wir die richtigen Antriebe haben. Dazu gehören verbrauchsarme Verbrenner. Aber es gehört natürlich auch für mich Hybridtechnologie dazu. Ne? Also nur auf BEV
zu setzen. Soll ja auch kommen.
Ja,
genau.
Und dann aber auch in einer Fabrik zu produzieren. So wie Skoda. Die machen auch beides. Die machen Verbrenner, Elektro auf einer Linie. BMW auch.
Ja.
Warum wir nicht?
Vielleicht liefern Sie noch Antworten.
Ich hoffe es.
Ja. Herr Patter, Sie haben eben gesagt im Gespräch, im Grunde in Ihres Herzens sind Sie nach wie vor Gewerkschafter. Gibt es möglicherweise einen Weg zurück?
Nein. Also natürlich ist schnell gesagt, nein. Nee, ich glaube nicht, weil mein Arbeitsleben ist ja auch nicht mehr so lang und an Wunder glaube ich auch nicht. Also das heißt, natürlich ist es mir wichtig gewesen, auch ein Zeichen zu setzen, um der IG Metall auch zu rütteln und zu sagen, Leute, so geht's nicht weiter. Vergesst das nicht, ne? Vergesst nicht, für wen ihr da seid, vergesst nicht, was ihr macht, vergesst nicht, dass ihr innovativ sein müsst. Ne? Diese Tarifpolitik, dieses letzten Tarifvertrag war null innovativ, der war rückwärtsgewandt, der hilft uns überhaupt nicht, in die Zukunft zu gehen. Sowas kann ich nicht, das ist nicht meine Organisation und damit kann ich mich nicht identifizieren. Das Zweite, was auch schwierig ist, ist tatsächlich die letzten Jahre, war die IG Metall so gut wie unsichtbar. Wenn es nicht irgendwie mal eine Demo gegen AfD gab oder irgendwie so, da waren die ja gar nicht mehr auf der Platte. Ne? So, und das ist auch irgendwie auch ziemlich schwierig, dass man sich überhaupt nicht mehr sozial- und gesellschaftspolitisch einbringt. Man ist natürlich für die Arbeits-, aber auch für die Lebensbedingungen mit zuständig. Mhm. Und die hat man ja völlig ausgeblendet. Mhm. Und das kann ja nicht nur so sein, dass man von der Bundestagswahl oder so wach wird.
Ja, letzten Samstag gab es ja große Kundgebungen.
Ich kann ja nicht 35.000 Arbeitsplätze oder so abbauen und dann gehe ich am Samstag in Hannover auf eine Demo und diskutiere für Arbeitsplätze in Niedersachsen. Ne? Mhm. Also das ist ja ein bisschen paradox. Ne? So, also Beschäftigungssicherung mache ich auch in Tarifrunden. Ja. So, ne? Und vor allen Dingen da. Ne? Und wenn ich da festlege, dass Abbau ist, ne, dann muss ich mir nicht irgendwie so eine Veranstaltung machen, wo ich dann da irgendwie, ne, mit Transparenten dahinstehe und dann sage, ja, wir müssen aber Arbeitsplätze haben. Ne?
Klare Worte zum Abschluss. Vielen Dank, Herr Patter, für das Gespräch.
Danke auch.